Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transformation to Go. Für euch heute im Podcast sind unsere beiden Expertinnen Denise Kost und Caroline Zielke. Viel Spaß!
Wir sind heute hier zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Heute habe ich meine liebe Kollegin Denise Kost dabei, die als Consultant bei uns ist. Ich bin Caroline Zielke, Projektleiterin bei uns und tatsächlich sind wir jetzt schon seit gut über einem Jahr intensiv zusammen unterwegs.
Ja.
In zwei verschiedenen Rollen in der Regel. Ich als Projektleitung und Denise als PMO. Die Rolle wollen wir heute besonders betrachten. Sonst auch als Projektmitglied. Da sind wir nicht so streng in der Betitelung. Aber tatsächlich wollen wir beide heute mal auf die Rollen PMO und Projektleitung schauen. Was denn daran so besonders ist in Transformationsprojekten, gerade auch in größeren Settings. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Caro.
Wollen wir mal damit anfangen zu beschreiben, was bei uns überhaupt so ein Setting ist in einem Transformationsprojekt? Was würdest du sagen, erleben wir so, wenn wir ein Kundenprojekt gemeinsam anfangen?
Mhm. Also ich glaube, wir können direkt mal ganz am Anfang starten. Wenn die Anfrage reinkommt, dann haben wir teilweise ja schon ein festes Projektteam auf Kundenseite. Mhm. Das heißt, wir haben eine Anfrage vom Kunden. Das ist in der Regel dann auch jemand, der mit im Projekt dann da ist. Und dann haben wir eben zwei Seiten. Wir haben einmal das Projektteam auf Kundenseite und dann bauen wir natürlich auf unserer Seite entsprechend das Projektteam auf unserer Seite auf.
Genau. Und oft gibt es für mich als Projektleitung quasi auch ein Pendant auf Kundenseite. Da gibt es in der Regel auch eine Projektleitung. Und das ist eigentlich immer schon der erste spannende Moment, in die Rollenklärung zu gehen. Nimmst du ihn? Ich habe ihn sicher. Also wie teilen wir uns auf? Was ist auch ein sinnvoller Rollenschnitt? Und da dann ein Team drumherum zu bauen. Mhm. Wenn wir mal so auf die Größenordnung schauen, was ist bei uns so normal? Was braucht so ein großes Transformationsprojekt, wie wir es begleiten oft auch? Was würdest du schätzen?
Also es ist teilweise unterschiedlich. Oftmals beginnt man auch mit ein paar wenigeren, sage ich jetzt mal, eine kleinere Runde. Und dann, je nachdem, wenn man dann mal im Projekt gestartet ist, zeigt sich dann auch der tatsächliche Scope und dann kann man das entsprechend auch erweitern. In der Regel starten wir auf unserer Seite aus, klar mit dir als Projektleitung in dem Fall. Dann hast du mich eben mit dabei. Wir haben dann in unserem Fall dann nochmal einen zweiten Consultant mit an Bord geholt. Und dann gibt es natürlich auch noch entsprechend jemand oben drüber, der das Ganze sozusagen aus der strategischen Perspektive betrachtet.
Genau, das ist dann bei uns die Partnerrolle. Also wir spannen den Fächer mal auf. Wir haben im Prinzip Beraterseite ein eigenes Team, was besteht aus Partner, Projektleiter, darunter Senior Consultants, Consultants Junior, manchmal sogar noch Support, je nachdem, wie weit wir sozusagen runtergehen, wie viele Rollen wir auch besetzen müssen, je nach Umfang. Und auf Kundenseite haben wir dann zumindest immer mal eine Projektleitung, dann normale Projektmitglieder.
Mhm. Ja.
Und das Besondere auf Kundenseite ist natürlich, dass wir auch immer einen Auftraggeber haben und manchmal sogar noch einen Sponsor oben drüber. Das heißt, wir haben sozusagen auch manchmal getrennte Rollen, was Geldgeber und Auftraggeber angeht.
Mhm.
Manchmal haben wir sogar noch sowas wie ein Gremium auf Kundenseite, aber auf die Besonderheit wollen wir heute gerade gar nicht schauen, sondern heute geht es eigentlich um unsere Rollen.
Mhm. Genau. Und manchmal ist es auch so, dass Sponsor und Auftraggeber, manchmal ist da auch die Rolle nicht immer so trennscharf. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt in unserem großen Transformationsprojekt auch drin. Wir berichten ja regelmäßig auch an Auftraggeber und Sponsor und tatsächlich ist es in der Praxis nicht immer so trennscharf.
Genau. Warum erzählen wir das Ganze und spannen den Bogen auf? Naja, ich glaube, beim Zuhören merkt man schon, da steckt eine gewisse Komplexität drin. Und böse Zungen können jetzt behaupten, wir machen es unnötig komplex. Ich würde sagen, nein, das hat einen Grund. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Am Ende des Tages geht es in Transformation eigentlich immer darum, Akzeptanz für die Lösung zu schaffen, die wir implementieren wollen. Weil am Ende des Prozesses steht immer eine Veränderung in irgendeiner Form.
Richtig, ja.
Und die Akzeptanz in der Organisation ist deutlich höher, wenn auch auf Kundenseite ein eigenes Team mit dran gearbeitet hat. Und was man auch nicht unterschätzen darf, unser Beratungsansatz ist es durchaus zu sagen, wir bringe zwar den Beratungsansatz mit zu sagen, wir haben Erfahrung in den Prozessen, wir kennen die Projekte, wir sind in der Lage, das mit euch auf die Straße zu bringen, aber ihr kennt eure Organisation am besten und habt das interne Wissen, was wir brauchen. Das heißt, die Kunst ist, die beiden Bereiche miteinander zu verknüpfen.
Genau. Und dadurch, wie du das ja auch schon sagst, ist es ja auch ein, man hat unterschiedliche Ebenen in so einem Transformationsprojekt drin, also auch unterschiedliche Mitarbeitende, die da in das Projekt kommen. Und das sind natürlich alles auch Stakeholder, die wir aus unserer Perspektive entsprechend dann im Projekt auch bedienen müssen und deren Anforderungen und auch deren Erwartungshaltung wir managen müssen.
Und damit triffst du eigentlich schon den besten Punkt. Was ist so die Hauptaufgabe der Projektleitung? Man könnte jetzt sagen, irgendwelche Projektpläne schmieden oder so. Nein. Die Hauptaufgabe ist Stakeholder Management.
So. Auf jeden Fall.
Intern als auch extern.
Ja.
Was verbirgt sich dahinter? Also ganz konkret, erstmal kennenlernen und verstehen, wer nimmt im Kundensystem eigentlich welche Rolle im Transformationsprojekt ein. Das heißt, wo sitzen die eigentlichen Entscheider? Manchmal sind die auch versteckt. Manchmal gibt es Meinungsmacher, die du gar nicht auf den ersten Blick erkennst oder die, ich sag mal, aus dem Nichts kommen und ein Projektrisiko darstellen können. Also es ist das Managen von Risiken im Negativen. Mhm. Im Positiven ist es aber auch das strategische und gezielte Knüpfen von Verbindungen und Schaffen von Zusammenhängen. Ganz gezielt Menschen zusammenbringen, ansteuern, Verbindungen schaffen, wo es vorher keine gab. Also beispielsweise in so einem Projektteam auf Kundenseite ist es ganz oft so, da kommen die Leute das erste Mal in dem Setting zusammen. Die haben vorher meistens noch nie so gearbeitet. Das heißt, die Gedanken, die wir uns machen, bevor wir überhaupt in so ein Projektteam starten, im allerersten Kickoff, vielleicht erinnerst du dich noch an den letzten gemeinsamen, mhm, ist, wie sieht denn unser Zusammenarbeitsmodell aus? Was, ja, verbirgt sich so dahinter, wenn ich sowas sag, aus deiner Sicht heraus?
Ich würde noch mal kurz einen Punkt aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Ich sehe es nicht nur so, dass die Kunden zum ersten Mal in so einem Setting arbeiten. Oftmals setzt sich das Projektteam auf Kundenseite auch mit Mitarbeitenden zusammen, die vorher noch gar keine Berührungspunkte hatten. Also wir haben beispielsweise in unserem Fall Personen dabei aus unterschiedlichen Bereichen, die ja alle ihre persönliche Arbeitsweise mitbringen. Und jetzt sind die in einem Projekt und müssen auf einmal zusammenarbeiten, kennen sich gegebenenfalls auch noch gar nicht richtig. Ich glaube, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Und um deine Frage aufzugreifen, wie denn ein gutes Zusammenarbeitsmodell funktionieren kann, haben wir bei unserem letzten Kickoff gemeinsam erstmal die Erwartungshaltung abgefragt. Also es geht auch wirklich um so, sag ich jetzt mal, banale Sachen wie, sind wir vor Ort, machen wir, mhm, das Ganze virtuell, wie sieht's denn auch von der Kappa aus, die tatsächlich gebraucht wird, die Vermutung, was man braucht. Wie sieht's mit der verfügbaren Kappa aus? Also sollte ja auch entsprechend auf Kundenseite nicht einfach nur on top das Projekt gesetzt werden, sondern das sollte natürlich auch entsprechend abgestimmt sein, weil man kann nicht den Mitarbeitenden dann noch mehr aufladen. Also ein Projekt muss auch immer gut mit der, sage ich jetzt mal, mit der täglichen Arbeit in Verbindung gebracht werden, also dass da die Kapazitäten einfach abgestimmt sind. Ja, und dann geht's erstmal am Anfang Erwartungsmanagement, erstmal Erwartungen sozusagen einfordern, mal abzufragen, wie stellen Sie sich das denn konkret vor? Und dann geht man eben in den Austausch, in die Diskussion, was denn funktionieren kann. Auch natürlich unsere Perspektive dann aus unseren bisherigen Erfahrungen, was hat funktioniert, welche Settings haben funktioniert. Und dann muss man mal starten und dann zeigt sich relativ schnell, ob das so klappt.
Und dadurch, dass du gerade schon die ganzen Details aufgezählt hast, wird relativ schnell klar, die Anforderungen an so eine Projektleitung, das zu stemmen, sind nicht unerheblich, weil das, was du beschreibst, die Antworten darauf, zumindest ein Lösungsvorschlag, muss ich mitbringen. Das ist die Erwartung der Kunden, dass wir nicht in dem Termin erst anfangen zu überlegen, ja, was könnte es denn sein? Nee, die Erwartung an Berater ist immer, mindestens mal einen Schritt voraus zu sein und schon einen Vorschlag dabei zu haben.
Auf jeden Fall. Und den haben wir ja auch immer schon parat und in der Tasche. Und das irritiert aber viele auch, dass wir erstmal sozusagen den Ball auf die andere Seite spielen und sagen, hey, was stellt denn ihr euch vor? Also so, weil die Erwartungshaltung gegenüber Beratern natürlich immer da ist, die haben schon den Plan in der Tasche. Haben wir natürlich auch, aber uns interessiert ja auch, was ist denn deren Vorstellung davon?
Und das ist ein wichtiger Punkt, weil am Ende muss ich sicherstellen, dass ich ein System habe, was auch funktioniert. Also ich muss gut überlegen, wo lenke ich den Widerstand hin. Und ich will eigentlich nicht in Woche 1 dran scheitern, dass alle super unzufrieden sind, weil die Projektmeetings immer Freitagnachmittag stattfinden, wenn
richtig,
niemand mehr
ja.
Lust hat. So. Also das ist immer so ein Paradebeispiel. Mhm. Ne? Das heißt, irgendwie zu schauen, was ist für alle eine gangbare Art. Und was sind auch Gegebenheiten, die im Alltag funktionieren?
Richtig, ja.
Und dann würde ich sagen, geht's ans Kennenlernen. Und zwar teilweise auch intern.
Ja, klar.
Wenn man mal schon auf einem Projekt zusammengearbeitet hat, heißt das nicht, dass man die Art von Projekt schon mal zusammen gemacht hat, in der Konstellation zusammen schon mal war und dass es nicht auch da verschiedene Erwartungshaltungen gibt.
Mhm, auf jeden Fall, ja. Also, ich meine, wir arbeiten jetzt seit einem guten Jahr auf dem Projekt zusammen und ich glaube, es gibt trotzdem immer wieder Tage, wo wir den anderen öffnen und nochmal auf eine neue Art und Weise kennenlernen. Und
in jeder guten Beziehung.
Ja, richtig. Wir verbringen ja auch viel Zeit gemeinsam auf dem Projekt und das ist natürlich essentiell, dass wir auch intern gut abgestimmt sind, dass das funktioniert, dass man da eben auch, sage ich jetzt mal, zielgerichtet in das Projekt dann auch auf Kundenseite gehen kann.
Ja, und um nochmal zur Rolle zurückzukommen, internes Stakeholder-Management heißt dann natürlich auch zu schauen, was sind denn die Entwicklungen, die wir bei einzelnen Projektmitgliedern voranbringen wollen. Also wo möchte jemand hin, welche Projekte passen da gerade zu, abzuwägen, wer wird für welche Projekte überhaupt eingesetzt und dann in dem jeweiligen Projekt zu schauen, okay, was habe ich denn da jetzt für Personen? Wie sollen die miteinander interagieren und welche Aufgaben gebe ich gerade wem?
Mhm,
vielleicht erinnerst du dich noch, am Anfang hatten wir mal eine Situation, wo es dir und einer anderen Kollegin ganz furchtbar wichtig war, die Rolle zu klären. Und ich habe gesagt,
ey,
wartet's ab, das ergibt sich, das müsst ihr jetzt nicht klären.
Ja, erinnere ich mich noch gut dran, ja.
Und ich glaube, das ist die Kunst, ich sag mal, zu navigieren in einem Umfeld, was so dynamisch ist. Du hast vorhin kurz Status-Updates mit Auftraggebern und Ähnlichem erwähnt. Ne? Also wenn immer Entscheidungen anstehen, kann sich danach ganz viel verändern.
Ja.
Das heißt, du hast immer eine Dynamik drin. Und das Jonglieren von Dynamik und gleichzeitig Sicherheit bieten und im Prozess zwei Schritte voraus sein, ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung.
Das sehe ich auch so.
Zumal du das nicht nur deinem eigenen internen Team klar machen musst und denen Orientierung geben, sondern auch auf Kundenseite vermitteln musst, Leute, vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. Bin der, done that.
Und das ist ja das Spannende, als Projektleiterin in deinem Fall, du musst ja zwei unterschiedliche Systeme steuern.
Mhm.
Also es ist ja, die Komplexität darf man nicht unterscheiden. Und gerade in dem Projekt, in dem wir beide sitzen, da ist die Dynamik unfassbar. Also es können sich Dinge sehr schnell ändern. Und wie du vorhin schon angesprochen hast, dieser Anspruch, dass man, sag ich jetzt mal, den Plan hat, wie es in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht auch die Aufgaben verteilt werden. Ich habe relativ schnell festgestellt, dass das nicht funktioniert. Aber was auch gar nicht schlimm ist, weil ich finde, eine gute Projektleitung macht auch aus, immer wieder Neuorientierung zu geben und die Sicherheit einem auch. Für mich intern als Projektmitglied gibst du mir die Sicherheit. Wenn jetzt so viel Dynamik und wieder Schwung in vielleicht auch in eine andere Richtung geht. Und das macht für mich, also das ist so die Hauptaufgabe auch einer Projektleiterin oder einer Projektleitung an für sich, einfach Orientierung geben nach innen, also sozusagen in uns, in unsere Seite intern, als auch extern dem Kunden gegenüber. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine Mammutaufgabe, ja. Bei großen Transformationen vor allem.
Ja, und ich glaube, für mich war so das Wichtigste, keine Angst davor zu haben, mal auszusprechen, so hey, ich weiß gerade auch noch nicht, was jetzt wirklich als nächstes passiert, aber lass uns mal die Dinge angehen, von denen ich weiß, dass wir sie tun müssen.
Mhm, ja.
Also sich auf das zu fokussieren, was aus meiner Sicht gerade sinnvoll ist. Und wo man vielleicht auch vorarbeiten kann, wo man Sicherheit geben kann ins Kundensystem. Also immer wieder zu prüfen und abzuschichten, wo kann ich gerade trotzdem Orientierung geben?
Mhm.
Und was weiß ich und was weiß ich nicht? Und wo glaube ich, trotzdem an einer Lösung arbeiten zu können?
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Knackpunkt, den du da gerade ansprichst. Wir haben ja manchmal einfach die Situation, dass wir nicht wissen, wie jetzt, wir wissen, was der nächste Schritt ist, aber gerne hat man auch den Anspruch, was sind denn dann die Folgeschritte? Und die sind aber manchmal einfach noch nicht so klar. Und gerade wenn man dann in den Austausch geht und offen damit umgeht, dann ist es genau das, wo einen auch, wo wir gemeinsam als Team, als Projektteam intern, aber auch als mit dem Kunden dann auch gemeinsam unterschiedliche Dinge ausloten. Was wäre denn auch eine Möglichkeit? Was gibt's denn für unterschiedliche Szenarien, die da kommen können? Und dann ist es in dem Moment genau richtig, auch hinzustehen und zu sagen, wir wissen jetzt noch nicht alles und wir haben noch nicht den Plan für übermorgen, aber lasst uns doch an den Themen für morgen arbeiten, ne?
Da sprichst du einen guten Punkt an, weil was ich dann immer gern mache, ist auf Abhängigkeiten hinweisen. Also wo bin ich abhängig von Entscheidungen? Wo bin ich abhängig davon, dass bestimmte Meetings stattgefunden haben, dass bestimmte Dinge im Prozess geschehen sind, um wieder in eine Planung zu gehen?
Mhm.
Und da kommen wir eigentlich super in die PMO-Rolle gerade rein, weil ich würde behaupten, ein Projektleiter ist nichts ohne einen guten PMO. Weil wenn ich kann mir noch so viel wünschen, was ich in meinem Projekt als Tolles machen kann, wenn ich niemanden habe, der mich dabei unterstützt, es operativ in die Kalender, auf die Straße, auf die Agenda, in die Projektmeetings zu kriegen,
ja,
bin ich aufgeschmissen, weil dann findet es nicht statt.
Mhm. Ja, das stimmt. Also so ein PMO, also das Project Management Office, das da hinter einer Projektleitung steht, das hat natürlich ganz unterschiedliche Aspekte, dass die es irgendwie berücksichtigen muss. Also wir haben auf der einen Seite natürlich so die ganze den terminlichen Überblick. Was muss denn wann erfolgen? Wo haben wir Abhängigkeiten? Wo haben wir krasse Deadlines?
Mhm.
Um das Ganze, um auch die aktuellen Themen, die gerade anstehen, einzuordnen und auch realistisch draufzuschauen. Schaffen wir das? Funktioniert das? Weil wir erleben auch oft in Projektsituation, dass manchen Beteiligten, manchen Stakeholdern auch gar nicht der Aufwand dahinter klar ist. Also wenn wir irgendwas in einem System im geplanten Vorgehen anpassen, zieht es natürlich auch ganz viele Folgeschritte nach sich. Und da als PMO den Überblick zu behalten, hey, was haben wir denn eigentlich für Deadlines gehabt und dann auch darauf aufmerksam machen, dass es da vielleicht dann nochmal in eine Klärung gehen muss, wenn es in dieser Art und Weise gemacht wird, dann müssen wir nochmal drüber reden, ob wir dann überhaupt das in dem Zeitraum schaffen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, weil man einfach diesen Überblick, es ist immer gut, wenn zwei Leute den Überblick haben und die Projektleitung hat so viel mit den Stakeholdern zu tun, muss da alles managen, dann ist es gut, wenn der PMO im Hintergrund das immer im Blick hat.
Zumal auch es ganz viele Details gibt, die den besten Plan zunichte machen können. Also ich sage nur Stichwort Urlaubsplanung.
Ja.
Gerade wenn man versucht, Projekte über den Sommer zu machen. Wäre man fasziniert davon, was alles irgendwie schiefgehen kann. Aber ja, also ich würde mal behaupten, je höher die Stakeholder aufgehangen sind, desto schwieriger ist es, Termine in die Kalender zu kriegen.
Ja.
Es sei denn, es wird priorisiert.
Mhm.
Und das ist dann auch wieder ein Stakeholder-Management-Thema. Kleiner Trick, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, die richtigen Assistenten kennenzulernen, um zu wissen, wer schafft es,
auf jeden Fall
die Terminwünsche zu realisieren. Also das sind alles so Themen, aber das ist jetzt, soll gar nicht despektierlich klingen. Also natürlich ist Termine auf allen Ebenen in die Kalender kriegen eine sehr wichtige Projektmanagement-Office-Aufgabe, aber das ist ein sehr taktisches Feld.
Ja, da geht unfassbar viel über Beziehungsmanagement und Pflege. Also
ja.
Ja.
Da gehen wir nicht ins Nähkästchen, aber was du dir schon alles anhören durftest, was du nie hören wolltest. Aber es ist ja nicht nur das. Ja. Weitere Aspekte davon sind auf jeden Fall noch Dinge wie Projektcontrolling. Mhm. Also im Blick werden, du hast vorhin schon Aufwandschätzung gesagt, ne? Also regelmäßig on track bleiben. Wie sieht eigentlich unser Aufwand aus? Wie sehen die Zahlen aus? Was müssen wir abrechnen? All das gehört auch dazu und natürlich viel größer gedacht, auch mal nach links und rechts zu schauen, auch mit anderen Projekten zu synchronisieren. Auf einen Blick zu haben, was läuft noch so alles, was für Infos brauchen wir. Was würdest denn du sagen, ist so, womit steht und fällt es für dich? Was ist so die größte Herausforderung, aber auch der größte Mehrwert der Rolle?
Der PMO-Rolle meinst du jetzt? Ich glaube, die größte Herausforderung ist, das alles im Blick zu halten, aber dennoch nicht so, also es hört sich jetzt alles sehr nach Termine, Koordination, also alles, es hört sich sehr, ich sage jetzt mal, trocken an. Also wir machen Projektcontrolling und wir gucken, dass Termine in den Kalender kommen und so weiter. Aber es ist ja, sage ich jetzt mal, die größte Chance in der Rolle ist, also korrigier mich, aber als Projektleitung, du kannst immer auf mich zukommen. Weil ich habe im Idealfall habe ich für jede deiner Fragen irgendwo eine Antwort, weil ich natürlich auch alles mitschneide. Also wenn wir in den Projektteam-Meetings sind, wir haben eine unfassbar ausführliche Dokumentation, weil, wie du sagst, wir haben, wie du vorhin am Anfang schon gesagt hast, wir haben unterschiedliche Stakeholder. Manche sind uns von Tag 1 an bekannt, andere kommen erst nach und nach hinzu und zeigen sich erst im Laufe des Projektes. Und im Idealfall wissen wir aber schon was über diese Person, weil wir vor 2-3 Monaten schon mal darüber geredet haben, weil sie da schon mal auf den Tisch kam. Und es ist auch gar nicht so ein, wir dokumentieren alles, um irgendwie das Ganze rückzuverfolgen, sondern einfach, um vorbereitet zu sein. Um schon die richtige Antwort parat zu haben oder auch das Vorgehen parat zu haben, wie wir jetzt auf bestimmte Personen in Projektsituationen zugehen. Und ich finde, das ist so das unfassbar Spannende bei einem PMO, weil da laufen alle Fäden zusammen.
Ja.
Man hat zum einen, sage ich jetzt mal, eher dieses taktische, auch das planerische, trockene, wie ich vorhin gesagt habe, auf der Seite, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Inhalt. Das darf man nicht unterschätzen. Ein PMO muss auch die Methodik total durchdrungen haben, muss im Blick haben, wie die Abfolge ist. Auch methodisch nachschärfen, haben wir denn jetzt vielleicht auch, also wir haben ja viele Konzepte parat, aus unserer bisherigen Projekterfahrung von unterschiedlichen Kunden, aber das ist ja bei uns nicht starr. Wir passen ja auch Konzepte, wir passen Methoden an. Und genau das ist auch die Aufgabe, die Learnings aus dem Projekt mitzunehmen und sozusagen wieder auch in das KMP-interne System reinzubringen, um zu sagen, hey Leute, das hat bei uns gar nicht funktioniert, wir haben das so und so gemacht, um auch irgendwo einen Raum für Weiterentwicklung zu schaffen von den Methoden, von den Konzepten. Und das finde ich, das ist das unfassbar Spannende an der PMO-Rolle, weil eben unterschiedlichste Fäden zusammenlaufen.
Fäden zusammenlaufen ist ein guter Begriff dafür. Ich würde sagen, es ist die Spinne im Netz. Ja, auch weil, wie du schon sagst, im Idealfall ist das Zusammenspiel zwischen Projektleitung und PMO so, beide können nicht ohne einander. Aber wenn man das stark zusammen spielt, dann rutscht einem nie wieder irgendwas durch. Man hat Risiken klar, man hat Abhängigkeiten klar, man ist vor der Lage. Dir passieren keine Fauxpas, weil du genau weißt, was weiß ich schon über eine Person, wann steht was an. Du hast einen Grad an, ich sag mal, informiert sein über die Gesamtlage, den müssen die anderen erstmal nachmachen.
Das stimmt, ja.
Und das ist ein Riesen-Asset, weil du damit auch zum relevanten Gesprächspartner für viele wirst.
Mhm.
Und zwar beide Rollen. Also sowohl das Projektteam profitiert davon, auch auf Kundenseite, intern sowieso, aber auch auf Kundenseite profitiert extrem von einem guten PMO, weil die immer eine Anlaufstelle haben, als auch die Projektleitung natürlich, weil man immer weiß, auch da, wo hole ich mir Infos? Und ich einfach immer weiß, so, die Person ist es.
Das stimmt, ja.
Und du hast kurze Wege. Und du kannst es, ein Benefit noch, du kannst es unauffällig tun.
Mhm. Ja, also ich würde auch sagen, für viele ist vielleicht auch der PMO nicht so präsent im Sinne von, was der alles macht.
Ja.
Weil das eben sehr im Hintergrund alles passiert. Aber wenn es dann mal drauf ankommt, also wenn irgendwelche kritischen Fragen im Raum stehen, oder gehen wir mal davon aus, irgendjemand fällt krankheitsbedingt vielleicht aus. Man hat eine Anlaufstelle und bekommt eine Antwort. Und der PMO hat auch eine Idee, hat schon die nächsten Schritte im Kopf durchgedacht. Und das ist ja, sage ich jetzt mal so, ich würde es vielleicht auch als Rückgrat von der Projektleitung beschreiben, was man auf jeden Fall, also was total wichtig und auch wertvoll ist, vor allem, wenn man auch in großen Projektsettings unterwegs ist. Also wenn wir von einer großen Transformation sprechen, wo dann auch sehr viele Leute eingebunden sind, das steht und fällt mit einem guten PMO.
Ja, sehe ich auch so. Super. Ich glaube, es ist uns gelungen, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken zusammen.
Ich hoffe
weiß,
doch.
Das Dream Team läuft weiter, also da mache ich mir gar keine Sorgen. Wir haben für uns einen Weg gefunden. Und ich glaube, die Kombi immer weiter zu entwickeln, ist genau dran in großen Projekten und ist ein Erfolgsmodell. Vielen Dank, Denise.
Sehr gerne.
Das war die Episode mit unseren beiden Expertinnen Denise Kost und Caroline Zielke. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.